Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen beim Gadgetfunk. Mein Name ist Carsten Kuhnert und ihr hört Folge 13 unseres extrem stabilen Podcast-Projektes. Auf der anderen Seite, wie immer, zugeschaltet der Heiko. Servus.
Servus, Carsten, und wie immer Mahlzeit.
Ja, wie immer Mahlzeit. Heiko, 2 Wochen schon wieder her. Wir sind ja letzte Woche fast auf uns selber reingefallen, nicht? Da waren die ganzen Feiertage, die haben uns ziemlich verwirrt.
Ja, ich hätte auch fast zu früh angefangen, wieder allein mit mir selbst aufzunehmen, weil ich dachte, 2 Wochen wären schon rum gewesen. Auf der einen Seite ging es schnell rum, auf der anderen Seite, zack, ist noch viel passiert in der Zwischenzeit. Von daher, ja, nein, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben und die Möglichkeit haben, über ein paar Themen zu reden.
Ja, ich möchte gleich mit einem anfangen, Heiko. Ich habe es dir vorhin erzählt, wir sind bei Spotify. Ihr könnt also ab sofort den Gadgetfunk nicht nur über euren Podcatcher hören, sondern auch direkt aus eurer Spotify-App raus.
Das ist super gut. Nachdem ich mit ein paar Leuten auch gesprochen habe, dass wir wieder ein Podcast-Projekt am Start haben und die erste Frage jedes Mal war, sollt ihr auch auf Spotify? Finde ich das total geil.
Ja, da kannst du ab jetzt sagen, logisch sind wir bei Spotify. Yes. Und ich muss dazu sagen, es war erstaunlich problembefreit, weil ich habe mich ein bisschen im Vorfeld schlau gemacht und ich habe ein paar ältere Tweets und Kommentare gefunden, die das sehr, sehr umständlich fanden. Aber hier auch der Aufruf an alle Alternativ-Podcaster und Podcast-Kollegen, macht es einfach, weil es ist überhaupt kein Aufwand.
Ja, ich glaube, Spotify hat da extrem nachgelegt, was die Usability und die Benutzbarkeit der ganzen Geschichte angeht, um eben auch einfach auf ihre Plattform zu veröffentlichen. Denn ja, mir ging es genauso, als ich mich zwischendurch probiert habe, schlau zu machen. Ganz viele Umwege waren da noch vor einem halben Jahr nötig gewesen, um das online zu bringen. Mhm. Da hat Spotify wohl massiv nachgelegt. Finde ich extrem gut, dass Spotify ja doch eine dezent größere oder andere Reichweite nochmal hat als jetzt die klassischen Podcast-Vertriebswege.
Ja, ja, selbst als www.gadgetfunk.de, es ist einfach so. Und du hast recht, was die Usability anbelangt, zumindest was die Anmeldung auf Spotify anbelangt, ist es super einfach. Ich habe da natürlich gleich ein bisschen rumgespielt. Es ist immer noch super einfach, wenn man uns hören möchte über die Spotify-App auf Smartphones oder Mobilgeräten. Was ein bisschen hakelig ist, habe ich festgestellt, ist, wenn man es über die Desktop-App anhören möchte. Weil da fehlen, vielleicht ist es eine Momentaufnahme, ich hoffe, wenn die Leute das in ein paar Monaten vielleicht nachhören, die Folge, dass es dann anders ist, aber über die Desktop-App gibt's Stand heute zumindest keinen klassifizierten Podcast-Reiter. Ist also ein bisschen knifflig. Über die Browser-App, also wenn man openspotify.com nutzt, da funktioniert's. Also wenn man Spotify über das Internet, über den Browser ansteuert. Aber die Spotify-App selber ziert sich ein bisschen. Und also da habe ich gelernt...
Die Desktop-CPU-App quasi für das Notebook.
Richtig.
Und Rechner zu Hause, okay.
Genau. Und da ist wohl der einfachste Umweg, wenn man Mobilgerät und Desktop-Gerät miteinander verbindet, indem man nämlich einfach Spotify aufruft und dann unten über den Menüpunkt auf Geräten teilen, kann man dann den Rechner auswählen und dann okay, auf die Weise über die Desktop-App fremd hören. Aber direkt aufrufen über die Desktop-App dünkt mir knifflig. Aber es funktioniert, wir sind bei Spotify. Alles gut.
Das ist nice. Ja, ich muss mich mit dem Thema auch einfach mal intensiver beschäftigen. Aber als Apple-Nazi und Apple-Music-Nutzer habe ich halt noch keine Notwendigkeit gehabt, jetzt Spotify im alltäglichen Leben zu nutzen. Vielleicht sollte ich einfach mal das Abo ändern, ja, und mal auf Spotify setzen für die Zukunft.
Da fällt mir eine Frage ein, wenn du sagst, du bist Hardcore-Apple-Music-Nutzer, wie... ist die Relevanz von Podcasts bei Apple Music?
Da Apple, ich nutze halt Apple Music normalerweise nur, um ja Alben, die ich nicht habe oder Musik, die ich nicht habe, mir kurzfristig zu verschaffen. Die Podcasts sind ja generell kostenfrei, somit brauchst du ja kein Apple Music, um Podcasts zu hören.
Man braucht ja kein Spotify dafür.
Richtig. Aber normalerweise bietet dir iTunes und das Apple-Ökosystem dir die Möglichkeit, alle Podcasts kostenfrei zu hören, ohne Abonnement mit Apple Music. Apple Music nur dediziert nutze zum, ich suche nach einem gewissen Titel oder Album und lad mir das dann quasi runter und höre es. Mehr habe ich mit Apple Music nicht gemacht bisher, muss ich ehrlich sagen.
iTunes ist übrigens auch betriebssystemübergreifend. Das gilt für Android-Nutzer gleichermaßen. Ganz, ganz wichtig.
Ja, richtig. Ja, aber trotzdem nice. Danke, dass du dich drum gekümmert hast. Und ich find's toll. Spotify ist nice.
Spotify, wir kommen, wollte ich schreien, aber eigentlich ist das Spotify, wir sind da.
Ja, Joko, zieh dich warm an, wenn du das hörst.
Heiko, nächste Frage. Was ist heute für ein Tag? Du weißt doch, seit neuestem sind alle Tage mit Themen belegt. Welches Thema ist heute dran? Was für ein Tag ist heute?
Da heute nicht der Weltfrauen- und auch nicht der Weltadmin-Tag ist, würde ich mal drauf setzen, dass heute der Weltpasswort-Tag ist.
Wie du das wieder, also Chapeau, du hast total recht. Heute ist der erste Donnerstag im Mai, also das ist der Weltpasswort-Tag ist nicht an ein Datum gebunden, sondern an den ersten Donnerstag im Mai und der findet heute statt. Fun Fact, wusstest du, dass es auch einen Ändere-dein-Passwort-Tag gibt?
Nein, aber interessant.
Im Gadgetfunk lernt man was. Ja, tatsächlich am 1. Februar ist der Ändere-dein-Passwort-Tag und heute ist der Weltpasswort-Tag.
Was es nicht alles gibt, aber nice.
Ich finde es aber extrem wichtig, auch das Thema immer wieder hochzuholen und die Leute dafür zu sensibilisieren. Ich habe mir hier ein paar Zahlen rausgesucht. Laut einer IMB-Studie zum Beispiel verwenden über 40% aller Deutschen zwischen 18 und 34 ein Passwort für all ihre Konten.
Ja, es gibt Dinge, die ändern sich einfach nicht. Aber um da ganz kurz einzugrätschen, ich weiß nicht, ob alle unsere Hörer auch wissen, was ist denn IMB?
Das ist eine nette Frage. Ich habe gehofft, du stellst sie nicht, weil ich weiß es nämlich selber nicht.
I'm sorry.
Wenn man sich selbst aufs Glatteis führt, gell?
Ja.
Es ist aber auf jeden Fall eine wahnsinnig aussagekräftige Studie, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, okay. Und die Erhebung sagt jetzt was?
40% aller Deutschen zwischen 18 und 34 nutzen ein und dasselbe Passwort für all ihre Konten.
Faule Säcke.
Faul einfach, vielleicht verstehen es viele Leute nicht. Aber ich meine, wir reden hier von, wenn wir von alle Konten reden, reden wir von sowohl Google-Konten, E-Mail-Konten, aber wir reden natürlich auch von Zugängen zu Banken, Kreditkarten, Online-Banking.
Ja, es ist, das ist krass. Ja? Das ist wirklich krass und macht den im Fall eines Angriffs oder eines Leaks macht sie natürlich offen wie ein Scheunentor. Egal, ob es die persönlichen Daten auf irgendwelchen ich sag mal, vielleicht Dropbox-Accounts sind, OneDrive-Geschichten, bis hin zu Instagram, Facebook, Twitter, was auch immer. Der Rattenschwanz ist ja unendlich lang, wenn da jemand Schindluder mittreibt.
Und bist du selber schuld am Ende vom Tag, weil du als digitale Person nicht vorreichend Absicherungen getroffen hast, um das zu verhindern.
Ja, erinnerst du dich noch an unsere Zeit bei unserem alten Arbeitgeber Belkin, wo die Server-Einstellungen so waren, dass du alle 6 Wochen dein Passwort ändern musstest?
Das war furchtbar, aber sinnvoll.
Ja, pain in the ass, aber es macht halt einfach Sinn.
Ja.
Aber da ich mir jetzt nicht für 10 Accounts alle 6 Wochen ein neues Passwort ausdenken muss, wie schaut denn da die Lösung am besten aus?
Da möchte ich gleich drauf dazu kommen. Vorher habe ich noch eine Frage. Und zwar starten wir heute das Gadgetfunk-Quiz. Viele Leute verwenden ein und dasselbe. Und jetzt rate mal, Heiko, was die meistgenutzten Passwörter der Nation sind.
aus dem Bauch raus, ganz klassisch, welche Passwörter werden denn als erstes vergeben von irgendwelchen Systemadmins für, ich sag mal, neue Kollegen, die anfangen? Ich würde mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Der klassische...
1, 2, 3 ist nicht in den Top 10 dabei.
Ist nicht in... Oh, okay.
Dann aber 1, 2, 3, 4, 5 ist auf Platz 2.
Okay, ich würde fast noch dazu übergehen, die Zahlenreihe zu verlängern für Top Platz 1 bis 5, wahrscheinlich in der Verlängerung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, whatever, dass das
ganz, das ist auf ganz Platz hoch 3. Im
Ranking steht. Ja.
Okay. 1 bis 9 ist auf 3, 1 bis 6 ist der Spitzenreiter. Das ist das meistvergebene Passwort.
Okay, und dann die klassischen Pre-Settings, egal ob aus irgendwelchen Plaster-Routern oder was auch immer, Passwort ist Passwort.
Platz 9.
Wahlweise mit D oder T?
Nee, auf Deutsch. Passwort mit T. Platz 9.
Okay. Und wenn wir in diese, wenn ich den Gedanken weiterführe, dann hast du eventuell noch durch Pre-Settings gegebene Admin-Admin oder Master-Master-Geschichten?
Admin-Admin ist nicht dabei, aber Master-Master findet sich auf Platz 10.
Oh, that's fucking easy. Ansonsten...
jetzt wird's schwieriger.
Die klassischen, ich nehme den Namen meines Schwiegermonsters, oder Kindernamen, all die Dinge, die sich dann durch Social Stalking auch rausfinden lassen, wäre mein Brute-Force-Ansatz in meiner kleinen Welt. Aber ansonsten.
Ja, nur die heißen ja alle unterschiedlich, die Schwiegermütter, von daher, und die Katzen und die Hunde und die Kinder. Von ja, daher langt's nicht für die Top Ten.
Ah, okay. Ja, ist richtig. Ansonsten.
Aber.
Keine Ahnung.
Ich löse auf. Auf Platz 7 haben wir Hallo.
Okay.
Und unwesentlich besser auf Platz 6, Hallo 1, 2, 3.
Okay, auch sehr kreativ, ja.
Und jetzt hast du fast alles aufgelöst bis auf Platz 4. Das ist mein persönlicher Favorite. Und wird uns, so viel als Tipp, wahrscheinlich die sprachfreie, also auf jeden Fall einen Eintrag bringen in puncto Language.
Boah, das ist natürlich eine Steilvorlage.
Ficken. Mhm. Stimmt. Wie du da drauf kommst.
Fick, oh nein, jetzt habe ich mein Passwort verraten. Ich muss
einfach. Oh Gott. Ja.
Crazy.
Also es ist echt, ich habe das gelesen.
Ist ich bin entsetzt. Ich muss ehrlich sagen, wir sind in 2019, also wir sind ja auch wenn Neuland, Hashtag Neuland ist manchmal, ist das natürlich schon sehr, sehr, sehr ernüchternd. Dann wundert mich auch nicht, warum es hin und wieder ja immer mal die Meldung gibt, dass keine Ahnung, wie viele Accounts irgendwo geleakt werden, dass einfach Accounts gekapert werden. Das ist schon sehr, sehr, sehr einfach gestrickt alles, ja. Schwierig, also schwierig. Sehr, sehr fahrlässig, ja. Also grob fahrlässig eigentlich.
Ja. Ja, aber es ist, ach Gott, ich meine, klar, wenn du so ein Passwort hast, dann kannst du auch gleich gar keins vergeben. Das ist, fällt eine Attacke sofort zum Opfer. Drum, ja, also.
Also wenn ich das jetzt in die Relevanz setze oder ins Verhältnis setze zu der Aussage, dass 40% einer gewissen Zielgruppe auf all ihren Accounts das gleiche Passwort haben.
Ja. Und einer extrem relevanten Zielgruppe. Dann, ich meine, die 18- bis 34-Jährigen, ja, danach wird es ja eh schon dünner mit diesem Internet.
Naja, was, ja, vielleicht haben die auch.
Aber das sind die Hardcore-User.
Ja. Das ist richtig, das stellt die größte Schnittmenge einfach dar. Das ist crazy. Das ist crazy. Und dann muss ich ja noch nicht mal ein gewiefter Hacker sein, um vielleicht an eine Handvoll Accounts zu kommen und dann richtig Schindluder zu treiben. Einfach nur, weil ich es kann. Oder weil die Leute zu dumm sind, ihr richtiges Passwort zu geben.
Ja.
Das ist verrückt.
Da brauchst du nicht mal Angriffstools dafür. Sowas kann man dann theoretisch auch erraten. Ja, es ist Wahnsinn. Drum vielleicht an der Stelle hier nochmal, der Gadgetfunk berät auch heute. Was immer eine nette Geschichte ist, zum Beispiel ist, sich einen langen Satz auszudenken und dann mit den Initialen oder den letzten Buchstaben. an die Sache ranzugehen. Ja, heute hören wir den Gadgetfunk Folge 13. Ja, HHWDGFF 13. Da hast du mal schon mal Zahlen und zum Schluss nochmal ein Ausrufezeichen. Erhöht die Sicherheit. Das muss als ganz doofes Beispiel. Da gibt's viel schönere Sätze und viel kryptischere.
Ja, es ist nice Crypto-Try. Was ich aber auch krass finde, ist, dass in all diesen Passwörtern, selbst wenn ich zu faul bin, von der 1, 2, 3, 4, 5 wegzugehen, dass ich nicht wenigstens hinten dran eine Raute und Ausrufezeichen und Fragezeichen hängen oder ein Unterstrich oder was auch immer.
Ja, das aber ist, das setzt ja schon ein Minimum an digitalem Verständnis voraus. Und ich glaube, für viele Leute ist das einfach bloß ein lästiges Hindernis auf dem Weg zu ihren E-Mails.
Ja, krass, da ist noch viel Aufklärungsarbeit und Nachholbedarf, sondern dann wirklich ein Sicherheitsverständnis was da einfach abgehandelt werden muss.
Ja, ich glaube, da geht wirklich Bequemlichkeit vor Wahrnehmung. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Das ist crazy. Auf der einen Seite Aufschrei wegen Facebook hat offene APIs und Leak-Geschichten, whatever. Aber auf der anderen Seite bei der immensen Userzahl, die ja aufgrund der statistischen Werte, die wir jetzt da haben, benutzen Passwörter, brauche ich mich auf der einen Seite nicht drüber aufzuregen, wenn Unternehmen Daten leaken, wenn ich Angriffen so einfach mache mit dieser Passwortstruktur. Das ist verrückt.
Das ist verrückt.
Bigott,
ja. Ja, und die Alternative wäre natürlich der Einsatz eines Passwortmanagers. Damit beantworte ich die Frage, die du, glaube ich, vor 10 Minuten gestellt hast.
Jawohl.
Was kann man tun dagegen? Installiert euch einen Passwortmanager.
Ich habe schon, das ist echt witzig, dass du das Thema aufbringst, weil ich seit echt geraumer Zeit damit schwanger gehe, mir auch einen zuzulegen, da ich mir irgendwann nicht mehr alle Passwörter merken kann. Und ich wollte sie mir jetzt auch nicht aufschreiben oder abfotografieren und bei mir in die Bilder legen auf dem Smartphone.
Ja, ganz Bombenidee. In die Dropbox am besten, ja.
In die Dropbox, genau, bei 1, 2, 3, 4, 5 als Grundpasswort. Passt. Nein, ich habe die ganze Zeit schon mal mit One Password geliebäugelt.
Der Platzhirsch sein, ja.
Das war das, was ich durch andere Podcasts und Medien dann auch mal so für mich mitgenommen habe, dass das wohl einer der Passwortmanager ist, mit dem besten Preis-Leistungs- und Usability-Verhältnis hat. Ich habe es noch nicht geschafft, beziehungsweise noch nicht mich dazu durchgerungen, im Jahr einen gewissen Betrag zu bezahlen. Auf der anderen Seite sind es vielleicht sinnvoll investierte 30, 35 Euro im Jahr, um da einfach ein bisschen sicherer zu sein und um mir nicht 15 verschiedene, 36 Zeichen lange Passwörter zu merken, ja.
Ja, richtig. Ich denke mal, was du sagst, ist richtig. Was ich so recherchiert habe, ist die durchschnittliche Jahresfee. Der Preis pro Jahr für die Nutzung ist zwischen 30 und 40 Euro. Und das runtergebrochen sind knapp 3 Euro pro Monat. Also das sollte einem die Datensicherheit schon wert sein. Aber es ist halt, wie es ist, nicht? Es muss alles umsonst sein. Wieso? Wir nutzen doch Google. Keiner hat eine Idee, dass er tatsächlich sehr wohl mit Daten bei Google zahlt. Aber wenn es an die Kreditkarten geht, nicht?
Wird dann der
Invest gescheut.
Das ist, das geht, ja, da, um den Betrag ging mir es persönlich am Ende vom Tag gar nicht wirklich, weil man muss es halt machen. Man muss sich einmal damit auseinandersetzen, das ganze Ding wahrscheinlich einrichten. Wie gesagt, von Passwort war das Einzige, womit ich mich auseinandergesetzt habe, was in dem Bereich gibt. Ich glaube, da gibt es noch 4, 5 andere Platzhirsche in dem sinnvolle Tools in dem Bereich. Ich kann halt zu anderen Themen wenig sagen. Und Passwort war das Einzige.
Ja, ich habe da einen schönen Vergleich gefunden bei stern.de, einen sehr aktuellen noch dazu, den verlinke ich in den Shownotes. Es gibt deutlich mehrere und es gibt sogar einen KeyPass, das ist eine deutsche Programmierung, der ist komplett umsonst.
Oh, das
ist wohl von der Sicherheit gleichwertig, hat aber natürlich als Open-Source-Projekt dann eine entsprechende Oberfläche und ist nicht ganz so professionell aufgebaut, ist aber vom Effekt durchaus vergleichbar mit allen Bezahlmodellen. Okay, das cool. ist vielleicht was man sich anschauen kann. Und ich glaube, dass das, also zumindest geht's mir so, das Bezahlmodell ist nur ein Hindernis auf dem Weg zum Passwortmanager. Ich muss gestehen, ich nutze Stand heute auch noch keinen. Ich habe mich, darum habe ich das Thema auch hier in die Shownotes geschrieben, sehr wohl damit beschäftigt, aber ein Thema, was mich dabei irritiert, ist einfach die Angst, sich einem Medium komplett anzuvertrauen.
Langfristig gesehen oder kurzfristig gesehen?
Langfristig.
Ja. Ja, den Gedanken teile ich zu 100%. Was passiert, wenn die Server von OnePassword oder von einem der Anbieter auf einmal nicht mehr verfügbar sind?
Ja, oder wenn der Dienst eingestellt wird in 5 Jahren oder ja, also vielleicht zur Erklärung, es funktioniert im Normalfall so, dass man sich über ein Masterpasswort, ein eigenes, ein einzelnes eigenes Passwort, Zugang zu seinem Login verschafft. Und einmal dort angekommen, werden sämtliche anderen Passwörter verschlüsselt.
Okay.
Also du musst dir nur noch ein Passwort merken. Im Normalfall. Klar gibt es andere Modelle, dann gibt es sehr, sehr empfehlenswert, achte darauf, dass es 2-Faktoren-Authentifizierung gibt, zusätzlicher Sicherheitsaspekt. Aber zurück zum Eingangsthema. Das ist was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Was, wenn die App abstürzt, wenn irgendwas passiert, wenn die App eingestellt wird, das ist tatsächlich was mich davon abhält, all meine Passwörter in diese eine Hand zu geben.
Ja, was soll ich sagen? Natürlich, hier geht es jetzt um die Passwort-Thematik, aber auf der anderen Seite, wie viel unserer Daten vertrauen wir irgendwelchen Diensten an, auch wenn man bei Google und Apple und Co. immer denkt,
Ja.
too big to fail. Ja, aber am Ende vom Tag liegen doch all unsere Daten in irgendwelchen Händen, wo wir nicht wissen, was in 5 Jahren ist.
Das ist richtig, aber sie liegen aufgeteilt. Ein Teil liegt bei Google, ein Teil liegt bei Microsoft und ein dritter Teil bei Amazon und der vierte sonst wo.
Auf deinem
Also
NAS.
verlierst du und auf meinem NAS sowieso. Also verlierst du im Zweifel im Worst Case immer bloß eine Teilmenge. Wenn ich hier, wahrscheinlich ist es einfach ein doofer Gedanke von mir und ich sollte einfach drüber springen. Aber das ist tatsächlich was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, wenn bei dem Gedanken, jetzt eine App zu installieren. Das sind gar nicht die 30 € pro Jahr, sondern einfach die Tatsache, was ist, wenn irgendwas schöps läuft mit der App und ja.
Bin ich total bei dir, aber was in dem, wie gesagt, ich habe mich ja nur mit einem von den Anbietern auseinandergesetzt, wo der auch ich sag mal, ein Passwortgenerator vorgeschlagen wird.
Ja,
Das heißt, du
klar.
drückst einfach auf den Knopf und dann kriegst du ein ganz tolles alphanumerisches Passwort raus, was du dann verwenden kannst. Was
Was sich kein
passiert?
Mensch merken kann, und das ist gut so.
Das ist auch gut so, genau. Die Frage ist aber, was passiert denn, wenn, ich sag mal, irgendwelche findigen Menschen auf der dunklen Seite der Macht den Algorithmus dieser Passwortgenerierung für sich
Ja.
haben? Auch schwierig.
Ja, definitiv.
Ja, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal wesentlich besser geschützt, als wenn du für 10 Accounts 1, 2, 3, 4, 5 hast.
Definitiv. Es ist alles besser als diese alberne Passwortgeschichte. Also wir schauen uns das auf jeden Fall nochmal an. Ich verlinke den Sternartikel. Das ist ein recht netter Vergleich. Und Leute da draußen, geht schwanger mit dem Gedanken, wer es noch nicht gemacht hat. Und Carsten und Heiko, ihr beiden auch.
Ja, I promise, ja, ich hau das
Get
jetzt
a
einfach mal raus.
Password Manager.
Ich werde einen der von dir recherchierten Passwortmanagern einfach mal jetzt auch in Anspruch nehmen, nutzen, sodass wir vielleicht in 2 Wochen auch ein bisschen darüber berichten können, was denn, wo liegen die Hürden, was macht dann Sinn, wo ist vielleicht Verbesserungsbedarf und wie ist einfach so das alltägliche Nutzungsverhalten oder
Das ist
die
immer das
Hürden dabei,
eine,
ja.
genau, der Einsatz im echten Leben, die
Ja.
Textbacks zu lesen und die Sinnhaftigkeit ist das eine, aber wie ist der tagtägliche Umgang und behindert die App oder merkt man sie gar nicht oder. Ich kann es nicht beurteilen, ich bin selber einer von den Deppen, die noch nicht auf so eine Sicherheitslösung gesetzt haben.
Ich nehme das jetzt einfach mal als Anstoß dafür, dass das, was ich schon seit 12 Monaten getan haben wollen möchte, jetzt umzusetzen und werde in 2 Wochen berichten.
Mhm. Sehr gut. Ich freue mich.
Ne? Und lass uns nie wieder über meine Passwörter in den Top 10 reden, ja?
Station 4 war das, gell?
Ja. Ja. Nein, aber es ist einfach schockierend und vielleicht tragen wir auch einen Teil dazu bei, dass die Welt einfach ein bisschen sicherer wird, beziehungsweise das Neuland ein bisschen sicherer wird, in Form von sinnvoll gestalteten, sicheren Passwörtern.
Und denkt auch an eure, Klammer auf, älteren, Klammer zu, Familienmitglieder. Weil sehr häufig gibt's auch Familienabos, die nur ein Stück weit teurer sind und auf die Weise könnt ihr dann sehr, sehr einfach Freunde, Familienmitglieder, Eltern, glaube ich, sind ein wunderbares Angriffsziel für Leute, die es ernst meinen mit Datenattacken. Vielleicht könnt ihr auf die Weise dann auch noch mehr Leute mitnehmen durch ein kleines Familienabo.
Yes. Okay, es bleibt spannend. Wie gesagt, in 2 Wochen werde ich meinen persönlichen Nutzungsbericht dann dazu nochmal abgeben. Ich werde es heute Nachmittag oder heute Abend einfach mal tun und dann ist gut und dann schauen wir mal, wie das so funktioniert.
Sehr gut. Du, nächste Frage. Gestern war Feiertag, wir haben ein bisschen im Vorgespräch uns unterhalten und du meintest, dir ging es gestern nicht so gut, du hast Serien am Stück gebinged.
Ja, was soll ich sagen? Der Tanz in den Mai war dann doch etwas länger als geplant, auch wenn ich nicht getanzt habe, das will keiner sehen. nichtsdestotrotz war es ein schöner Abend. Grüße gehen raus an meinen Kollegen Daniel Sittmann. Die Kneipentour war dann doch bis in die frühen Morgenstunden. Somit war mein Feiertag gestern ziemlich hart im Arsch, auf gut Deutsch. Und was blieb mir anderes übrig, als Serien zu schauen? Was man so tut, ne? Wenn es einem nicht gut geht, beziehungsweise man einfach nur seine Ruhe haben will, auf der Couch liegt und Berieselung braucht. Also habe ich mir Serien bei Amazon Prime reingepfiffen.
Ja, und du bist der Newbie auf dem Gebiet, hast du, glaube ich, vor 2 Ausgaben erzählt. Du bist dadurch 4 Blogs erst reingekommen in dieses ganze Serienthema.
Richtig, ich habe es ganz lang von mir geschoben, weil ich auch einfach mein Suchtpotenzial bei solcher Unterhaltung kenne und ich genau weiß, ich kann dann nicht aufhören zu gucken. Ja, aber dann habe ich gestern einfach mal hart gesuchtet.
Was läuft bei dir?
Ich habe Startup habe ich mir angefangen anzuschauen.
Okay.
Unterhaltsame Geschichte, spannend. Der Thematik auch extrem interessant. Der Schnitt von der Serie könnte ein bisschen ausgefeilter sein, aber ansonsten eine sehr unterhaltsame Geschichte. Und ich muss sagen, ich habe es einfach genossen, auch die für mich ja auch neuen Mechanismen oder Funktionen, da ich also auch hier in Burger auf dem Notebook gucke, im Browser Intros zu überspringen, diese klassischen Teaser-Rückblicke, was so als zum normalen
Content. Was bisher gehört, geschah.
Einfach auszubrennen, mich einfach durchzuklicken und pure Content zu schauen. Fand ich sehr, sehr angenehm. Und muss sagen, es gibt Dinge, die fesseln einen schon. Startup ist sehr gut.
Ja.
I like, ja.
Hard. Ich habe mir kürzlich, und das könntest du dir vielleicht als nächstes anschauen, weil ich glaube, das war auch über Amazon Prime, Hannah. Ist jetzt die Serienverfilmung eines Spielfilms von, um 2010 rum.
Den kenne ich, der ist sehr geil.
Genau, und die Serie ist anders, aber auch geil.
Okay.
Absolute Guck-Empfehlung.
Werde ich im Hinterkopf behalten, nachdem ich deine, by the way, letzte Serienempfehlung mir dann ja auch angeschaut habe. Den Namen habe ich aber schon wieder vergessen. Die asiatisch angehauchte Dame, die gegen eine Serienkillerin vorgeht. Ich weiß, aber mir fällt der Name echt nicht mehr ein. Aber du weißt bestimmt, was du mir da empfohlen hattest.
Eve,
ja. Sehr cool. Danke für die Empfehlung übrigens. Ich habe es dann auch einfach weggesuchtet an einem freien Tag mal. Ja, es ist schon ein nettes Thema mit den Serien, ja. Muss ich sagen. Aber ich muss gucken, dass ich halt nicht bis nachts um drei dann die Staffel durchgucke. Ja.
Das ist, glaube ich, die große Gefahr, nicht nur für dich und mich, sondern also tatsächlich schon gesellschaftlich. Aber wenn ich dich so reden höre, du erzählst, wie du die Dinger wegsuchtest und hast Angst, dass du nicht ins Bett kommst vor lauter Serien. Ich glaube, ich kenne deine Antwort, ich stelle dir jetzt trotzdem eine Frage. Serien, die neu rauskommen, wöchentlich gucken oder en bloc?
I don't give a fuck. En bloc, bitte.
Schon, gell?
Ja, also da kann ich mich, wie soll ich sagen, was die Einflüsse der Außenwelt angeht, meistens ganz gut abschotten. Mein erster Trigger in die Richtung war beim Thema, ist auch schon viel, viel Jahre her, Herr der Ringe. Verfilmung als alter Mars-Mittelerde-Rollenspiel Suchten der Mensch von früher, war ich natürlich mit dem Tolkien-Universum sehr, sehr hart verbunden und konnte am Anfang auch gar nicht, wollte nicht wahrhaben, dass man das gut verfilmen kann, weil es einfach zu komplex in damals ausgeschaut hat und habe dann auch wirklich gewartet, bis alle Herr-der-Ringe-Teile draußen waren, bevor ich mir überhaupt mal den ersten angeschaut habe, weil ich wollte sie am Stück gucken, was ich dann auch getan habe damals im Kino. Ich glaube, ich war 14 Stunden im Kino gewesen damals.
Oh Gott.
Was geil war, weil du bist dann einfach die ganze Zeit in Mittelerde, das ist super geil. Und du musst nicht ein Jahr auf den nächsten Teil warten. Ja, lieber warte ich zwei Jahre auf den dritten Teil, als dass ich...
Also alle Herr der Ringe en bloc ist natürlich schon nichts für Anfänger. Leckt mich am Ärmel.
Das war cool.
Ja, aber danach bist du doch komplett durchgespült.
Danach dachte ich, ich bin Mittelerde.
Ja, und du hast gewartet, wann dein Drachen kommt, musstest dann aber doch in ein Taxi steigen, oder?
Ja, so nach dem Motto. Und ich wollte mal kurz in der Zwergenschmiede vorbeigucken, aber das war dann auch obsolet. Aber okay. Aber ich bin eher der Freund davon, zu warten, bis alles draußen ist. Wenn ich Bock drauf habe und wenn ich die Zeit habe, dass ich mir halt alles am Stück reinpfeifen kann und dann nicht eine Woche oder wöchentlich, zwei wöchentlich auf die nächste Folge warten muss.
Ja, und dann wieder warten, bis man reinkommt und dann den Cliffhanger wieder. Ja. Und aber weißt du, was gerade beim Herr der Ringe der große, große Vorteil ist, wenn man wartet, so wie du?
Erzähl's mir.
Du bist spoilerunabhängig.
Das ist richtig. Spoiler kann ich eh ganz gut ausblenden. Beziehungsweise da ich nicht die aktuellen Serien nicht wöchentlich gucke, ist mir auch vollkommen bums, was du heute erzählen, weil ich habe keine Ahnung, wovon sie reden.
Ne? Ja, aber du bist auch nur so bedingt Social Media affin. Also wenn man da eine entsprechend große Blase hat, wird es immer weniger einfach, aus dem Weg zu gehen. Also es wird jetzt niemanden wundern, dass mein Hintergrundgedanke natürlich um Game of Thrones sich handelt. Thrones. Habe ich Thrones gesagt?
Nein, das war mein Wortwitz.
Achso, tut mir leid, bin zu doof dafür. Nein, wir haben ja momentan Staffel 8. Die ersten drei Episoden sind schon raus. Und es gibt bis noch 5 Episoden bis zum großen, großen Finale und der Entscheidung, wer wird auf dem eisernen Thron hocken. Und bisher habe ich's ganz gut vermeiden können, der Lust nachzugeben. Trotzdem lasse ich mich spoilern. Weil ich zu neugierig bin, um's komplett an mir vorbeizugehen.
Ah, okay. Ja, mit Game of Thrones, Throne, habe ich ein ambivalentes Verhältnis. Ich habe in der Tat die erste Staffel damals noch über HBO US geschaut, gefühlte 10 Jahre her. Dann, nachdem die Staffel durch war in den Staaten und der Launch in Deutschland war, wurde es halt so Mainstream, dass ich halt gar keinen Bock mehr hatte, das zu gucken, weil es mir zu mainstreamig war, ehrlich gesagt. Und habe seitdem auch keine weitere Folge geschaut. Wenn alles durch ist, in wahrscheinlich 5 Wochen, wenn du sagst, es sind noch 5 Folgen offen.
Richtig.
Dann werde ich das Thema mal angehen. Und dann werde ich mir alles am Stück reinpfeifen.
Dann wirst du dir 8 Staffeln.
Nach und nach einfach reinziehen. Ja.
Wie viel Urlaub hast du?
Zu wenig.
Ja. Das könnte Eckerl dauern. Nein, das aber ist das
okay, ist aber ich kann es am Stück gucken, wie ich es möchte, und ich muss nicht darauf warten, dass fucking hell 4 Tage vergehen oder 5 Tage vergehen, bevor ich die nächste Folge gucken kann.
Ja, na, aber da sind wir uns wieder mal einig. Ich sehe es nämlich genauso. Und bisher habe ich nicht geguckt und habe mich aber auch nicht aktiv bemüht, meine Blase entsprechend zu filtern, um Spoiler-Alarm zu vermeiden. Also ich weiß in etwa, was jetzt in Folge 3 passiert ist, und das wirft natürlich wieder andere Fragen auf, weil, aber ohne es gesehen zu haben, da scheint was zu passieren, was ein Großteil der Vorgänger-Episoden komplett unsinnig macht. Aber ja.
Ja,
belassen wir es da dabei.
Ich habe so ein paar Headlines zu dem Thema gelesen, aber gar nicht drüber nachgedacht, weil ich dachte mir, ich zieh's mir einfach rein und ich bewerte es im Nachgang.
So sei es.
Ja, viel interessanter für mich ist, wann kommt denn die 3. Staffel von Four Blocks?
Das wird länger dauern, oder? Die 2. war jetzt brandneu, oder?
Nicht ganz brandneu, und ich meine irgendwo auch gelesen zu haben, dass über die 3. Staffel nachgedacht wird oder es schon in Planung und Vorbereitung ist. Also hätte ich ultra Bock drauf, muss sagen, Four Blocks hat mich zum Serienthema eingefangen wieder.
Ja, naja, und der Cliffhanger war ja auch entsprechend aufgebaut, dass man sich schon vorstellen kann, wie es weitergeht.
Ja, und so ein Zufall. Deutsche Produktion, nochmal Props gehen raus an die Jungs von Four Blocks. Sehr geil. Sehr geil. Ich freue mich drauf, dass es hoffentlich eine 3. Staffel gibt. Und auch da werde ich meinem Credo treu bleiben und einfach warten, bis alles draußen ist, mir es dann anschauen. Weil ansonsten würde ich verrückt werden.
Du schaust also Four Blocks en bloc.
Four Blocks en bloc ist mein Ziel für Ende 2019 wahrscheinlich dann, ja.
Ah, damit hätten wir fast schon einen Sendungstitel, oder?
Das ist auf jeden Fall verwertbar.
Four Blocks, schauen wir mal. Vielleicht finden wir noch was noch Lustigeres.
Oder ist ja eine deutsche Serie, 4 Blocks.
Oh, Entschuldigung. Ja, ja, du hast natürlich total recht. Aber en bloc bleibt.
Weißt du eigentlich, wie der Sendungstitel 4 Blocks entstanden ist?
Na, gehören ihm dann nicht 4 Blocks am Anfang, über die er da herrscht?
Reden wir in Berlin und in Deutschland über Blocks?
Ja, das sind ja alles Araber.
Ja, vielleicht gefühlt, denke ich, sind eher die 4 Säulen, ja, oder die 4 Blöcke, wie so eine klassisch arabische Großfamilie, die irgendwo im Subraum ihr Geld verdient, auf was sie bauen, ja. Das eine wäre Prostitution, das andere wäre Schutzgelderpressung. Dann haben wir noch ein bisschen Glücksspiel und was haben wir noch? Die Drogen, und schon hast du deine 4 Blocks.
Was machst du mit Menschenhandel?
Ja, das fällt unter Prostitution, Subkategorie.
Okay. Okay.
Ja, es könnten auch die 4 Straßenblocks sein.
Ich bilde mir ein, er erwähnt an irgendeiner Stelle anfangs, dass er Herrscher über diese 4 Blocks hier ist.
Könnte natürlich auch sein.
Und da reicht jetzt mein Berlin-Wissen nicht aus. Vielleicht gibt es da auch Ecken, in denen von Blocks die Rede ist.
Da reden die vom Kiez, wa?
Der Kiez ist nicht weiter... Ach komm.
Berlin hat ja 15 verschiedene Kieze, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Das ist Main Kiez, wa?
Das ist der Kiez, ne?
Ich hab keine Ahnung, Heiko. Weiß ich nicht.
Ja, gefährliches Halbwissen 3.0.
Ja. Lass uns lieber wieder zu Nachrichten hoppeln.
Ja, Nachrichten, ja.
Apple-Quartalszahlen sind gestern rausgefallen.
Ja, das sind Nachrichten, die hätte wahrscheinlich ein Herr Koch aus Cupertino gerne anders verlauten lassen, ja.
Jetzt musste ich tatsächlich nachdenken, was du meinst. Der Herr Koch, okay. 1-0 Heiko. Der Herr Koch aus Cupertino. Ja, dabei sind die Zahlen ja gar nicht so schlecht, auch wenn sie schlecht sind.
Ja, schlecht ist immer relativ. Ich meine, schlecht, was ist schlecht? Das iPhone ein bisschen nachgelassen hat?
Ja, nicht nur ein bisschen, ne? Aber der iPhone-Markt war ja absehbar mit den XR und XS. haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber diskutiert. Wie groß, wie viel Gefallen sie sich damit getan haben, ist echt schwer bemessbar.
Ich weiß auch gar nicht, ob das so ein Apple-Modell-Thema ist, dass sie in dem Bereich massiv hinter ihren geplanten Verkaufszahlen sind. Ich glaube ja, da kommen ein paar Faktoren zusammen. Das eine ist natürlich eine gewisse Sättigung des Marktes, eine gewisse, es gibt ja mittlerweile mehr als ein oder zwei Platzhirsche in dem Bereich. Ja, vor Jahren hatten wir einen Samsung und einen Apple als die Großisten in dem Bereich. Aber da hat sich ja ein bisschen was einfach getan, was auch die Freunde aus dem Bereich Shenzhen beziehungsweise China damit reinbringen. Ja, AKA Huawei. Ja, die ja
krasse Firma.
Ja, auf den Gräbern der Apple-Zahlen tanzen, auf gut Deutsch. Ja.
Ja. Ja, es ist tatsächlich, ich habe auch überlegt, wenn man momentan fragt, was sind die Top-Handys, Smartphones, dann wirst du landen bei Huawei P30 Pro und Samsung S10. Und
echt, ich Samsung denke, S10 habe ich gar nicht so wahrgenommen jetzt in den letzten Wochen. Als
ja, weil Huawei so dermaßen auf die Tube drückt, dass also das S10 hinten runterfällt. Aber das S10 oder gibt es das S10 Plus, wie heißt das große?
Ich glaube, das S10 Plus, ja.
Ja, das ist schon auch ein wahnsinnig gutes Telefon. Also nimmt sich mit dem P30 kaum was, aber die drücken halt so dermaßen auf die Marketing-Schiene gerade, die Huawei's, dass man fast schon den Eindruck hat, die sind die einzigen, die ein gutes Handy auf den Markt bringen.
Die haben es halt verstanden, die neuen Key Facts oder die neuen KPIs beziehungsweise Unique Selling Points, wie es in der Branche so schön heißt, richtig rauszustellen mit dem massiv guten Kamerasystem, was wir haben.
Aber das ist doch das Einzige. Du hast ja Plural eben benutzt. Es gibt doch, was gibt's denn noch für ein Feature an dem P30 Plus Pro neben der Kamera? Ja, klar, es ist schnell, aber das sind doch alle.
Ja, aber ja, schnell sind sie alle und Feature-Fuck im Bereich Smartphone muss man einfach nicht mehr betreiben, weil Leistung haben die alle ausreichend. Ja, da geht es dann wirklich nur um den Differentiator im Bereich von wie bringe ich ein besseres Feature einfach verständlich für Riesi Müller in die Kommunikation. Und da ist Huawei einfach sehr gut unterwegs mit ihrer Ausstattung von, und wir packen noch 15 mehr Kameras auf die Rückseite, auch wenn es blöd aussieht, aber hey, ist Leica, ja, deutsches Qualitätsprodukt, vermeintlich, bladibla.
Zehnfach Hybrid, und die haben es wirklich geschafft, dass ich habe mittlerweile den Eindruck, jedes Foto, was du nicht mit diesem P30 Pro machst, ist so Stand Ölmalkasten.
Ja, das haben sie geschafft, in der Tat. Und jetzt erinnere dich an unsere letzte Folge, als wir die schicken Produkte von Company Black Eye, nämlich diese Clip-on-Linsensets vorgestellt haben, die ja für schlechtere oder Vorgängertelefone und Serien wirklich das Upgrade darstellen. Die Thematik ist da und das ist der einzige Differentiator momentan in dem Bereich Smartphone, den ich sehe. Wenn Firmen oder Hersteller es schaffen, das runterzubrechen auf den besseren, auf die bessere Nutzung oder das bessere Feature im Produkt, dass ich nämlich bessere Fotos machen kann, dann trifft das halt eine ganz große Zielgruppe da draußen.
Ja, klar.
Ja, denn die gemeine Digicam mit SD-Karte, so die Kompaktknipse, die man früher vielleicht auf Partys mitgenommen hat oder wenn man weggeht, entfällt ja komplett seit ein paar Jahren aufgrund der Smartphones. Und das Thema Fotos machen mit Smartphones ist...
Das ist riesig. Hot. Und da reden wir nicht nur von Instagram und Gepose auf derartigen Plattformen.
Nein, da geht's ja auch einfach um die normalen Bilder, die die Müller von der Familie, vom Nachwuchs machen möchte und irgendwo speichern möchte. Die Frage ist, was machen all die Menschen mit all den Daten in ein paar Jahren? Ja, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Nichtsdestotrotz ist die Begehrlichkeit einfach da. Mit diesem Stück Technik, was ich eh in der Tasche habe, um vielleicht auch mal damit zu telefonieren, wenn ich gerade WhatsApp-Sprachnachrichten verschicke, damit auch coole Bilder zu machen. Und da hat Huawei einfach den Zahn der Zeit sehr gut getroffen.
Extrem. Und das bringt mich zu einem anderen Thema, was mich seit geraumer Zeit beschäftigt, Fotografie im Grundsätzlichen und das überexponentielle Wachstum von Smartphone-Fotografie. Also ich habe folgende Geschichte. Ich habe mir ganz früher mal sogar Lightroom zur Bildarchivierung und Bearbeitung gekauft, ja. Und habe auch interessante Geschichte. Meine erste Tochter ist im Jahr 2001 geboren und meine zweite 3 Jahre später. Von meiner ersten haben wir keine digitalen Kinderbilder. Die Babybilder von meiner ersten Tochter, die sind tatsächlich noch auf Film. Da haben wir irgendwo irgendwelche Negative, die man raussuchen muss, wenn man Babybilder von Tochter 1 sehen will. Tochter 2 haben wir Babybilder, weil es genau in diesen Zeitraum gefallen ist, als die Digitalfotografie hochgekommen ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber meine erste Kamera mit, also wenn man sich die anschaut, sieht man auch schon, dass es der Anfang war, grottige Bilder teilweise. Und dann habe ich über den Jahresverlauf feststellen können, wie die Fotografie zugenommen hat. Immer mehr, immer bessere Bilder, hast du ja dann eine zweite oder eine dritte Digitalkamera gekauft, irgendwann mal eine SLR, habe ich es eine Zeit lang sehr, sehr ernst genommen. Und das ist wie eine gaussische Verteilung. Das wurde dann immer mehr und ab einem bestimmten Zeitpunkt kaum noch. Ich hatte zu den Hochzeiten, hatte ich thematisch 20 Ordner pro Jahr. Die Urlaub 1, Urlaub 2, Event 1, 2, 3. Und das wurde dann weniger bis in die letzten Jahre 0. Wo sind meine Bilder jetzt? Ich habe nicht weniger fotografiert. Die liegen bloß alle auf meinem Handy.
Richtig.
Und ich habe zwar immer noch meine Lightroom-Version von damals, aber ich habe die Bilder nicht mehr. Also wie, und das gleiche Problem ist auch für die Kinder, die fotografieren, aber machen sich über die Archivierung überhaupt null Gedanken. Und das ist dann nämlich der nächste Punkt. Wenn die Handys mal ausgetauscht werden oder verloren gehen, ist sämtliches Bildmaterial, sämtliche Erinnerungen sind weg.
Aber es sei denn, du hast einen sinnvollen Backup-Plan.
Ja, nur wer hat den schon von den jungen Leuten?
Ja, ist vollkommen richtig. Aber es sind ja nicht nur die jungen Leute, es ist ja, ich sag mal, Gott in die Welt, fotografiert ja mit Handys, Tablets, was das Zeug hergibt.
Ja.
Was machen die alle in Zukunft mit ihren Daten, die sie vielleicht aufbewahren wollen? Und davon kann ich ja ehrlich sagen, meine Frau macht regelmäßig, und da bin ich auch sehr froh drum, aus eben ihren Bildern, die sie auf ihrem Telefon hat, dann Fotobücher einfach.
Das ist das eine. Da hast du sie zumindest mal auf Papier gesichert, aber die Fotos selber, sichert sie die auch? Oder macht sie die?
Ja, das geht in unseren iCloud, whatever, Backup-Plan mit rein. Das ist alles sicher. Kommt aber wieder zurück zu dem Thema, ja, too big to fail or not. Ja, was passiert mal, wenn die iCloud weg ist?
Ja.
Aus welchen Gründen auch immer. Wir hoffen ja nicht, dass sowas passiert. Aber am Ende vom Tag, jeder, ganz, ganz anderes Thema jetzt, ja, aber jeder Ansatz an eine sinnvollen, langfristigen Datensicherung ist halt extrem schwierig. Selbst für unser eins, die ja vielleicht ein bisschen tief in der Materie auch drin sind.
Ja, und er ist unangenehm, er ist nervig.
Ja, es ist ein massiver Aufwand, ja. Ein Teil packe ich vielleicht aufs NAS. Ja, und hoffe, dass die Platten alle durchlaufen, und wenn sie nicht durchlaufen, dass ich sie austauschen kann.
Ja,
dass
aber es
der RAID-Algorithmus immer noch funktioniert, auch wenn ich die Platten austausche, was da so alles für technische Schwierigkeiten im Hintergrund stehen.
Ja. Oder aber da bist du schon bei der Hardware. Du musst ja erstmal einen Prozess finden, um das überhaupt in die Wege zu leiten. Und ich glaube, ich erinnere mich an eine Situation, als meiner Ex-Frau der Akku abgestorben ist. Und was war ihre letzte Aktion, was sie gemerkt hat, ich kann das anscheinend echt nicht mehr laden, das Handy, und der Akku geht in die Knie. Die letzten 10% Batterie hat sie dazu genutzt, Bilder per WhatsApp an die Kinder zu schicken. Okay. Um die Bilder zu sichern.
Ja. Krass. Ja, aber genau das sind die Themen. Und für euch da draußen, das ist nicht weder von OnePassword oder Dropbox jetzt zum Beispiel gesponsert der Podcast, um Gottes Willen. Aber wenn ich jetzt die normale Dropbox-Usability nehme, ich stecke mein Telefon an und Dropbox schlägt mir vor, möchtest du all deine Bilder erstmal archivieren und in die Dropbox laden zum Sichern?
Und dann sind die da schon mal.
Dann sind die
da
schon mal.
Und ob du es von da auf den Nass ziehst, ist dann deine Entscheidung.
Ja.
Aber du hast die auf jeden Fall schon mal extrahiert vom Telefon runter. Oder nicht vom Telefon runter, sondern zusätzlich zum Telefon auch noch zugriffsbereit.
Genau.
Und das ist das Wichtige.
Ja, dafür brauche ich natürlich einen gewissen Speicherplatz auch, dann in dem Cloud Speicher meiner Wahl, ob das jetzt Dropbox oder OneNote oder was auch immer ist, ja. Aber ich muss die Dinge halt tun und ich muss sie abarbeiten und verarbeiten. Und wenn ich sehe, wie viele Menschen, wie viele Bilder machen, frage ich mich manchmal, okay, kümmert ihr euch drum oder macht ihr einfach nur die Bilder, um die Bilder zu haben, um dann festzustellen, oh Scheiße, die sind weg, wenn ich ein neues Telefon habe? Das ist halt,
Das ist immer die Frage, welchen Zusatznutzen oder Zweitnutzen machen die Leute? Machen sie es, um bei Instagram zu posten? Machen sie es, um nachhaltige Bilder für in 3 Jahren zu behalten? Ich glaube, das sind die Einsatzbereiche fließend.
Glaube ich auch. Es ist komplett unterschiedlich, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was spannend ist und was mich selbst aber auch manchmal einfach vor Herausforderungen stellt, wo ich mir denke, okay, jetzt hast du hier einen mega Aufwand, um deine digitale Heritage irgendwo zu sichern, ja?
Ja, natürlich. Für die
Nachhaltigkeit bereitzustellen. CDs brennen war früher ein Mittel der Wahl.
Ja, vergiss es.
Aber wir wissen alle, nach geführten 10 Jahren sind die Rohlinge durch, ja? Ob ich sie UV geschützt lagere oder nicht, aber nach ungefähr 10 Jahren geben die ersten gebrannten Rohlinge oder gebrannten CDs einfach ihren Geist auf.
Mhm. Mal ganz abgesehen davon, Frage, wie viel CD-Lesegeräte nennst du dein eigen?
Mittlerweile nur noch 2. Eins ist in meinem Zockrechner verbaut, ja, als klassisches Schubladenlaufwerk. Das andere ist ein USB-Brenner, den ich zur Not irgendwie ans MacBook kribbeln kann, um mal eine CD zu brennen, wenn ich es brauche.
Ja.
Oder zu lesen. Ja.
Worauf ich hinaus will, ist, die Nutzungsmöglichkeit geht auch deswegen gegen Null, weil kaum noch CD-Player da sind. Nutzt ja keiner mehr. Oder DVD-Player.
Ja.
Braucht man ja nicht mehr.
Nö, ist durch das Thema. Ne?
Ja.
Ja, crazy. Crazy.
Ja? Sind wir ganz schön, wir sind ja von den Apple-Quartalszahlen.
Da wollte ich schon mal ganz kurz zu den Zahlen zurückkommen, denn allein aus beruflicher Sicht bin ich natürlich schon sehr interessiert, wie es bei den Jungs aus Cupertino so läuft. Wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir im Bereich iPad knapp 20% Steigerung in den Zahlen.
Was mich wundert. Aber okay.
Nein, wundert mich gar nicht, Carsten. Wundert mich gar nicht.
Ja.
Denn Apple hat ja wirklich ein paar sinnvolle Sortimentsänderungen, Neuerungen im iPad-Bereich durchgeführt. Das war Ende 2018 das klassische Einstiegsmodell 9,7 Zoll iPad 2018 als Brot- und Butterprodukt. Dazu kamen dann die neuen Pro-Versionen. Das macht schon alles Sinn. Und um sich da einfach dann neu positionieren zu können, einmal auch für Education im Erziehungsbereich, im B2B-Bereich, das geht schon alles in die richtige Richtung, da zwischendurch Microsoft mit Surface ja dann nochmal die Spielregeln zwischendurch ein bisschen verändert hat, und hat Apple genau richtig drauf reagiert, von daher bin ich da gar nicht überrascht, was das angeht. Was mich viel mehr überrascht, ist der fast 30-prozentige Zuwachs im Apple Watch-Bereich.
Ja. Also, dass Apple der größte Uhrenhersteller der Welt ist, das wusste ich schon, aber dass sie nochmal 30% durch das Vierer-Modell und die EKG-Funktion vielleicht, ich weiß es nicht.
Gut, die EKG-Funktion kam ja ein bisschen nachgelagert. Ich war ja damals stolzer Besitzer der Serie 0 von der Apple Watch vor Jahren, gefühlt viel zu teuer eingekauft habe und habe dann nach ein paar Jahren jetzt aufs Modell 4 geupgradet oder bin an Weihnachten durch meine Frau geupgradet worden. Und muss sagen, es ist schon ein Zugewinn an Usability und Funktion einfach innerhalb dieser 4 Generationen, die da einfach stattgefunden
haben. Ja, Ja, klar.
Krass, es funktioniert einfach gut. Ich muss nur alle 2 Tage aufladen, nicht früher wie einen Tag. Display, bla, alles, was dazugehört, super gut, es ist wasserdicht. Die Nutzbarkeit ist einfach wesentlich höher als zum Einstieg mit der Apple Watch-Geschichte. Ja,
ja, natürlich. Ja, und also, auch wenn du mir jetzt widersprochen hast, ich denke, die ganze Gesundheitsthematik spielt eine riesengroße Rolle in diesem Bereich Apple Watch, weil die Apple Watch eben zwei Welten vereint ist. Sie ist ein Fitness-Tracker, aber halt deutlich mehr.
Richtig. Ich nutze es, glaube ich, auch privat noch viel zu wenig. Ich freue mich immer, wenn der Ring of Fire angeht und ich meine Ziele erreicht habe, was Bewegung und Schritt und sowas angeht. Aber es ist halt immer noch, ja, so, ich sag mal, ein Fun-Fact. Da steckt noch wesentlich mehr drin, glaube ich auch.
Ja, das ist deine persönliche Nutzung, aber das, was wir lernen sollen, ist ja tatsächlich, halte dich dran und sieh gefälligst zu, dass der nicht zufällig jeden Tag geschlossen ist, der Ring, sondern dass du proaktiv dran arbeitest, den Ring zu schließen.
Ja, das ist auch nice. Und ich probiere es auch zu verinnerlichen, aber es findet halt nicht jeden Tag statt. Ja.
Ja.
Ich freue mich viel mehr über die Features oder die Nutzbarkeit von den Dingen am Handgelenk, wie, naja, ich kann in Meetings mein Telefon stumm schalten und wenn irgendeine wichtige eine Nachricht kommt, dann werde ich am Handgelenk getriggert, kann kurz drauf gucken und entscheiden, muss ich reagieren oder nicht reagieren.
Ja.
Und da mein Telefon gefühlt 23 von 24 Stunden am Tag sowieso stumm geschaltet ist, ist die Apple Watch natürlich eine ganz tolle Geschichte, um all die Nachrichten über die einzelnen Kanäle, die reinkommen, dann auch mitzukriegen. Und dann die kleinen Seitthemen, wie die Watch entsperrt einfach dein MacBook, wenn du in die Nähe kommst.
Das ist so nett, ja.
Super cooles Feature, habe ich komplett underrated in den letzten Jahren, muss ich ehrlich sagen. Ja. Von daher nice, ne? Ich finde es gut. Was ich ein bisschen schade finde bei den Quartalszahlen, ist einfach, dass die Themen wie CPU, also MacBooks, iMacs und sowas nicht mehr einzeln aufgedröselt sind.
Ja, hätte mich auch interessiert, wie da die Entwicklung ist.
Aber okay, sei es drum.
Ja. Services haben wir nicht erwähnt, sind um 25% gestiegen, aber das geht ja auch
an. Die Frage Hand in Hand. Ist, was ist Services? Also, was versteckt sich da alles drunter? Das weiß ja keiner genau.
Ja, aber ich denke mal, das ist auch ein Vorreiter für die Themen, die wir letzte Woche besprochen haben. iTunes, News Plus und was dann noch alles kommen wird. Ich denke, das fällt da auch alles mit.
Ja, Content-Monetarisierung am Ende vom Tag.
Ja, genau.
Ja. Nee, nice, es ist immer wieder interessant und die Zahlen zu sehen, wo es mit der iPhone-Reise hingeht, werden wir sehen. Ich glaube auch, dass das ist sehr bekannt, dass der große Loss im iPhone-Bereich ja jetzt nicht unbedingt über den europäischen oder nordamerikanischen Markt zustande kam, sondern eher durch die nicht erreichten Planzahlen im asiatischen Bereich.
Ja.
Ja, was natürlich eine massive also die Userbase ist natürlich riesengroß da und wenn es da nicht richtig passt, dann hat das natürlich einen harten Impact einfach.
Ja, aber das ist natürlich auch schwierig, heimische Unternehmen in ihrem eigenen Wohnzimmer angreifen zu wollen.
Ja, aber jetzt, wenn du dir die Historie vom momentanen Klassenprimus Huawei einfach anschaust, innerhalb von gefühlten 3,5, 4 Jahren von, weiß nicht, knapp 3 Millionen Devices auf 200 Millionen Devices hochzuschrauben, ist natürlich schon eine Hausnummer. Und da ist, glaube ich, der Einstiegsbrand Honor, H-O-N-O-R, als ich sag mal, Billigmarke von Huawei ja gar nicht mit drin.
Also ich habe hier mir gerade eine Zahl rausgesucht. Huawei's Absätze stiegen von 39,3 Millionen Geräte in Q1 2018 auf 59,1 in Q1 2019.
Alright.
Marktanteil 19%. Apple schrumpft hingegen von 52 Millionen auf schätzungsweise 36 bis 48 iPhones in Q1.
Ja, das ist halt schon bezeichnend, ne? Da siehst du, wo die Reise hingeht. Und das trotz der, wie soll ich sagen, politischen Widrigkeiten, die über den gelb gefärbten Rentner aus Washington vorangetrieben werden, ja.
Donald ist schuld.
Richtig. Na, krass, es ist einfach interessant. wie sich die Themen da entwickeln. Aber natürlich wird dieser Markt auch der die letzten Jahre immer in eine massive Triebfeder war für die Unternehmen, wie der Markt sich irgendwann natürlich auch sättigt.
Ja. Ja, das kommt dazu. Und wir reden nicht mehr von Phones für $600, sondern wir reden jetzt tatsächlich schon von vierstelligen Investitionen für ein Smartphone.
Ja, ne, wer will, kann da viel Geld ausgeben.
Brutal, krass. Aber nehmen wir nicht schon wieder auf.
Nein. Hatten wir schon mal gehabt.
Ja. Ja, aber jetzt haben wir ein Thema. Also Apple sinkt bei iPhones, Apple wächst in anderen Bereichen. Aber du hast ja noch ein anderes Thema für Apple.
Für Apple. Ich hatte ja immer die Hoffnung gehabt, nachdem ich mir mein neues MacBook zugelegt habe letztes Jahr, dass der, wie soll ich sagen, die schon oft in den Nachrichten dargestellte Thematik, was das eingebaute Keyboard angeht, dass der Kelch an mir vorbeigeht, nämlich dass über den neuen Butterfly-Mechanismus manche Tasten irgendwann nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, dass der Kelch an mir vorbeigeht. Und ja, seit gefühlten 6 Wochen habe ich mit meinem B ein massives Kompetenzproblem, denn mal funktioniert es nicht. Und ich habe das MacBook dann auch, als ich jetzt mal in Hamburg bei meinen Kollegen von Comsport war, mal kurz angucken lassen vom Service, und es kam ganz klar raus, ja, das müssen wir tauschen. Wir brauchen ein MacBook für einen Tag.
Ja, Bombenidee.
Also muss man planen. Also für alle da draußen, die auch ein aktuelles MacBook Pro haben, wo das ein oder andere Testchen nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte, geht zum Apple-Händler eurer Wahl oder zu Apple selbst. Lasst es kurz anschauen. Die Kollegen sagen euch dann, wie die Vorgehensweise ist. Bei den Apple-Händlern da draußen in der deutschen Welt braucht man ein bisschen Vorlaufzeit, denn die müssen die auszutauschenden Tasten bestellen. Da gibt es einen Prozess von Apple, das muss ein bisschen geplant werden, und dann müsst ihr euch darauf einstellen, dass euer Gerät dann einfach für 1-2 Tage nicht verfügbar ist, denn das ist nicht so einfach zu machen. Ist ein bisschen schade. Ja, ich traue sowieso der alten MacBook-Tastatur hinterher. Nichtsdestotrotz ist es extrem nervig, wenn eine Taste mal funktioniert, mal nicht. Ja, das geht einfach nicht bei einem, keine Ahnung, 3.000-Euro-Gerät. Das ist ein No-Go.
Absolut. Ja.
Du hast das Phänomen bei dir noch nicht festgestellt, oder?
Ich habe es noch nicht festgestellt, nein.
Sei froh.
Aber ich glaube, ich nutze es auch noch nicht so lang wie du und wahrscheinlich auch nicht so so hart.
Das, ja, mag sein. Von daher, vergib mir, wenn ab und zu mal in einer Kommunikation zwischen uns beiden ein B fehlt. Ja, es liegt in der Tastatur.
Kein Problem, Heiko. Ich vergebe dir fast alles.
Ein Traum, ja. Und wir haben eigentlich noch einen Haufen Themen auf der Uhr, aber ich sehe...
Ja, ich sehe auch die Uhr.
Ja, genau. Genau, von daher, gut, wir halten uns vielleicht die anderen Themen für die nächste Woche, wollte ich sagen.
Der nächste Podcast kommt bestimmt.
Richtig.
In 2 Wochen.
Warm. Von daher bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, Carsten, danke für deine Zeit.
Danke für deine. Danke für die Zeit unserer Hörer und Hörerinnen. Vergesst nicht, uns zu liken, stellt Fragen im Forum, seid interaktiv. Ich kann es nicht oft genug betonen, wir freuen uns über jedes Feedback, über jeden Kanal, den ihr euch vorstellen könnt.
Ja, dann ist es das Wort zum Donnerstagnachmittag, und ich würde sagen, reingehauen und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, pfiat euch.
Das war der Gadget. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadget.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bandsound.com. für die Intro- und die Outro-Interpretation. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit.
Oh wow, das ist wieder so interessant. Vielen Dank dafür.